Psalmen, wo wir jetzt die letzten Sonntage und eben heute hatten, heute ab mit Psalm 69, einem Psalm zum Zorn oder ein zorniger Psalm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin damit. Im Vorbereiten ist mir so richtig bewusst worden, dass ich selber in meinem Leben bis jetzt eigentlich kaum so richtig schwerwiegendes Unrecht erlebt habe. Ich habe nochmal ganz neu dankbar dürfen erkennen, bisher habe ich in meinem Lebensweg eigentlich wenig Grund gehabt zu echtem Zorn. Trotzdem möchte ich und sollte mir dem Thema der Zornespsalmen nicht ausweichen. Aber ich habe gemerkt, ich tue mich schwer, darüber zu predigen. Und wieso? Ich glaube, als Mensch, der selber wenig Unrecht erlebt hat, laufe ich Gefahr, die Zornespsalmen wie so weich zu spülen, wenn ich dann darüber rede. Ecken und Kanten abschleifen und die Spitzen von diesen Psalmen brechen, es irgendwie kleinreden, sondern Motto, ja, das kann man jetzt nicht ganz so sagen und irgendwie so. Aber das kann ja wie nicht die Idee sein. Das kann nicht die Idee sein, dass wir den Psalmen oder der Bibel so begegnen, so werden wir der Bibel nicht gerecht. Und ich habe mich gefragt, ja, wie soll ich denn predigen über so einen Zornpsalm? Es gibt ja einige von denen. Zornespsalmen oder man sagt noch Rachepsalmen oder Findespsalmen. Von den 150 Psalmen in der Bibel kann man etwa 10 mehr oder weniger stark hier einordnen. Ein paar ganz eindeutig und ein paar kommt das etwas weniger deutlich vor. Also, aber 10 von 150, das ist doch einiges. Da merken wir, wir sollten nicht einfach ausweichen. Für mich persönlich gibt es bei diesen Zornes- und Rachepsalmen so zwei Höhepunkte, oder ja, eben eher Tiefpunkte in diesen Psalmen. Das eine ist Psalm 137 und das andere der, den ich für heute ausgewählt habe. Psalm 137, den habe ich weder können noch wollen zum Predigtthema machen heute Morgen. Einerseits nicht wollen, weil Psalm 137 ist relativ bekannt. Die schöne Seite von diesem Psalm, die ist wirklich schön und die ist bekannt. Und ich habe ja über unbekanntere Psalmen predigen. Die schöne Seite am Anfang von diesem Psalm, dass sie die Juden im Exil und sie trauern an den Flüssen, an den Strömen von Babylon. Und es heisst, singet uns eure Lieder und sie sagen, wir können keine schönen Lieder singen, wir können nicht unsere Zionslieder singen, solange wir in der Fremde im Exil sind. Der Psalm malt ein traurig schönes Bild von ihrem Kummer im Exil vor Augen. Also das ist die schöne Seite. Und ich habe gesagt, ich wollte weder noch können, ich habe nicht können über den Psalm predigen, weil ich die schreckliche Seite von diesem Psalm nur sehr schlecht ertrage. Gerade weil es nach dem schönen Start im Psalm 137 umso grauenvoller ist. Der Psalmist endet mit dem Satz, wohl dem oder glücklich ist der, der deine Kinder an einem Felsen zerschmettert. Leset den ganzen Psalm selber nachher. Die Bibel ist echt schonungslos. Und Gott hat da offensichtlich nichts von unseren Emotionen, von unseren Gefühlen zensiert. Dass ich habe gesagt, ich kann wie nicht über den Psalm predigen, heisst aber nicht, dass ich finde, er sollte nicht in der Bibel stehen. Die schonungslose Ehrlichkeit von der Bibel, von den Psalmen, ist entscheidend wichtig. Gerade das Anecken, gerade das Ungeschliffene. Aber weil ich behüteter Mensch nicht in die schonungslose Anklage und in die Vergeltungsforderung von diesem Psalm hineinfinde, masse ich mir auch nicht an, über das zu predigen. Ich habe gesagt, es hat zwei Höhepunkte oder eben Tiefpunkte in den Zornespsalmen. Der zweite ist in dem Psalm, den ich ausgewählt habe heute, Psalm 69. Und der ist auf seine Art eigentlich noch tragischer als Psalm 137. Aber es ist emotional ein bisschen weniger aufwühlend als der Schlusssatz beim 137. Psalm. Hier finden wir nämlich die Bitte an Gott, anderen Menschen unseren Finden noch mehr Schuld zu ihrer Schuld hinzuzufügen und zu unserem Buch vom Leben auszulöschen. Der Wunsch, dass Gott der Schuld nicht mit Gnade, sondern mit noch mehr Schuld begegnet. Und so grausam, wie das mit dem Zerschmettern am Felsen ist, der Wunsch nach Auslöschung aus dem Buch vom Leben ist noch viel absoluter und in dieser, auf diese Art eigentlich noch grausamer. Im Psalm 69 wird er finden, nicht nur der Tod, sondern die absolute Gottesferne, die absolute Auslöschung, das endgültige Ende von aller Hoffnung, von allem Sein gewünscht. Auf diesen Abschnitt, auf diesen Höhepunkt von dem Psalm, werde ich am Ende der Predigt noch zurückkommen. Und sonst machen wir es heute Morgen so. Ich lese jetzt den ganzen Psalm 69, er ist relativ lang, ihr dürft gerne eine Bibel aufhören und mitlesen, dass ihr etwas weniger abhängt. Ich werde den Psalm aber nicht im Einzelnen auslegen, ich werde ihn relativ unkommentiert lassen. Wie gesagt, weil ich mir nicht anmassen will, wie einzeln davon zu kommentieren, weil ich der Bibel eben mit Respekt begegnen und sonst laufe ich Gefahr, es wie schön zu reden. Und das will ich nicht. Darum sage ich gar nicht so viel zum Psalm selber. Im zweiten Teil der Predigt werden wir uns dann ausgehend von diesem Zornespsalm Gedanken machen zum Zorn von Gott und wie wir mit dem Zorn und den Zornespsalmen umgehen können, wie wir die Psalmen mitbeten können. Weil Psalmen sind unser Gebetsbuch, die sie zum Mitbeten denkt und nicht zum einfach lesen und spannend finden. Gut, Psalm 69. Ihr dürft gerne noch eine Bibel nehmen und mitlesen. Vielleicht kannst du sogar noch ein bisschen Licht machen im Saal für die, die mitlesen wollen. Also das fordert ein Licht an. Genau. Danke. Für den Diligenten, auf die gleiche Weise wie das Lied Lilien zu begleiten, von David. Rette mich, Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm und finde keinen Halt. Das Wasser reißt mich in die Tiefe, die Flut überschwemmt mich. Erschöpft bin ich durch mein ständiges Rufen, meine Kehle brennt, meine Augen erlöschen, ich aber warte weiter sehnsüchtig auf meinen Gott. So viele Menschen hassen mich ohne Grund, sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf, ihre Macht ist groß und sie wollen mich zum Schweigen bringen. Verlogene Feinde sind sie allesamt. Ich soll ihnen ersetzen, was ich gar nicht gestohlen habe. Du allein, mein Gott, weißt, wo ich unverständig bin. Meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass es mit mir nicht so weit kommen, allmächtiger Herr, du Herr über alles, dass sich nun alle, auf die ich hoffe, meinetwegen schämen müssen. Lass nicht zu, dass durch mich Schimpf und Schande die trifft, die deine Nähe suchen, du Gott Israels. Denn weil ich zu dir gehöre, werde ich mit Hohn und Spott überschüttet. Die Scham ist mir ins Gesicht geschrieben. Selbst meinen Brüdern bin ich fremd geworden. Meine eigenen Geschwister begegnen mir, als gehörte ich nicht zum selben Volk wie sie. Denn die Leidenschaft für dein Haus hat meine ganze Kraft verzehrt. Gegen mich richten sich die Beschimpfungen derer, die sonst dich beschimpfen. Als ich weinte und fastete, selbst dann haben sie mich noch verhöhnt. Legte ich in Trauer ein Gewand aus Sackleinen an, so dichteten sie Spottverse auf mich. Beim Stadttor, wo sich die Leute treffen, ziehen sie über mich her, und die Betrunkenen verhöhnen mich in ihren Saufliedern. Ich aber bete zu dir, Herr, jetzt zur gelegenen Zeit. Gott, antworte mir doch in deiner großen Gnade. Rette mich, so wie du es in deiner Treue schon immer getan hast. Zieh mich heraus aus dem Schlamm, damit ich nicht versinke. Rette mich vor dem Zugriff meiner Feinde, die mich hassen. Lass mich dem tiefen Wasser entkommen. Sorge dafür, dass die Flut mich nicht überschwemmt und die tiefen Strudel mich nicht verschlingen. Möge der Brunnen mich nicht für immer in seinem Schlund begraben. Antworte mir, Herr, denn deine Gnade ist wohltuend. Wende dich mir zu in der ganzen Fülle deines Erbarmens. Verbirg dein Gesicht nicht vor mir, deinem Diener, denn mir ist Angst und Bange. Antworte mir doch rasch. Schenk meiner Seele deine Nähe und erlöse mich, befreie mich meinen Feinden zum Trotz. Du weißt, wie viel Spott und Verachtung ich ernte, welche Schande ich ertragen muss. Alle meine Widersacher sind dir vor Augen. Der Hohn hat mir das Herz gebrochen. Ich verzweifle. Ich hoffte auf Mitleid, es gab keins. Ich sah mich um nach Tröstern, es waren keine zu finden. Man gab mir Galle zur Speise und Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Dafür sollen ihnen ihre Opferfeste zur Falle werden, ja zum Fangnetz für diese gleichgültig dahinlebenden Menschen. Lass es finster werden vor ihren Augen, sodass sie nichts mehr sehen können. Ihre Hüften sollen so schwach sein, dass sie nie mehr sicher auf den Beinen sind. Überschütte sie mit deinem Grimm, ja dein glühender Zorn soll sie treffen. Ihr Wohngebiet soll öde und verlassen sein, und in ihren Zelten soll niemand mehr wohnen. Denn eigenmächtig verfolgen sie den, der von dir bereits gestraft wurde, und leichtfertig erzählen sie vom Schmerz derer, die du verwunden hast. Füge ihrer Schuld neue Schuld hinzu und lass sie nicht teilhaben an deinem Heil. Ihre Namen sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, damit sie nicht darin stehen zusammen mit denen, die nach deinem Willen leben. Ich aber bin von Leid gebeugt und voller Schmerzen. Greif ein, o Gott, und bring mich in Sicherheit. Rühmen will ich den Namen Gottes mit einem Lied. Voller Dank will ich ihn preisen. Das gefällt dem Herrn viel besser als ein Opferstier, besser als den vorzüglichsten Jungstier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Alle, die wie ich Unrecht geduldig ertragen, werden es sehen und sich freuen. Ihr alle, die ihr Gottes Nähe sucht, euer Herz lebe auf. Denn der Herr gibt Acht auf Menschen, die seine Hilfe brauchen. Er verachtet keinen, der gefangen ist und zu ihm gehört. Himmel und Erde sollen ihn loben, auch die Meere und alle Lebewesen darin. Denn Gott wird die Stadt Zion retten und die Städte in Juda wieder aufbauen, damit sein Volk in ihnen wohnt und das Land besitzt. Ja, die Nachkommen derer, die ihm dienen, werden es als Erbe erhalten. Alle, die seinen Namen lieben, werden dort wohnen. Vieles klingt ganz schön in diesem Psalm, aber mittendrin brandet immer wieder so der Zorn, die Sehnsucht nach Rache und Vergeltung so richtig auf, brandet uns entgegen. Zornespsalmen oder auch Rachepsalmen sind oft Ausdruck vom Zorn der Menschen. Nicht zwingend, das heisst nicht in jedem Fall, sind das auch die Gedanken von Gott über eine Situation. Aber Gott hält das zweifellos aus und ermutigt uns zu dieser Ehrlichkeit. Gott kann auch mit uns zusammen hässig sein, mit uns zusammen diesen Zorn rausschreien. Einmal. Die Zornespsalmen, die helfen uns als allererstes Mal, dass wir verstehen können, mit unserem Zorn, wenn wir hässig sind, wenn es uns vertätscht, mit unserem Zorn müssen wir nicht in ein Schamdiegel rein. Das ist ganz oft ja unsere Reaktion, gerade so als brave Christen. Zorn sollte nicht sein, Zorn darf nicht sein, das sperren wir ins Schamdiegel. Aber gleich nochmal Psalm 137. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will meinen Find an einem Felsen zerschmettern, geschwiegen das seine Kinder, dann würde ich sagen, nein. Das kannst du doch nicht, das darfst du doch als Christ nicht sagen. Am liebsten nicht mal denken. Das geht doch nicht, das darf doch nicht sein. Gott hält da offensichtlich mehr aus als ich. Sonst hätte ich auch dafür sorgen können, dass dieser Satz nicht in der Bibel steht. Sein Herz für uns Menschen ist irgendwie weniger ängstlich als meins. Die Psalmen, die holen unsere ehrlichen Emotionen raus aus dem Schamdiegel. Und woher holen sie sie? Sie holen unsere ehrlichen Emotionen zumindest in die Gegenwart von Gott. Zumindest in die Bibel, eben ins Psalmbuch hinein. Und die Gegenwart von Gott ist genau der Ort, wo wir mit all unseren Emotionen, mit all unseren Gedanken, mit all unseren Gefühlen hergehören. Eben nicht ins Schämdieckeli, sondern mit allem, was in uns ist, mit der Gegenwart von Gott. Du hast schon gehört von Daniel, wir finden auch Gottes Zorn in der Bibel. Am deutlichsten finde ich Exodus 32, wo der Aaron mit dem Volk das goldige Kalb gemacht hat. Der Mose ist oben auf dem Berg und Gott sagt zu Mose, ich sage es jetzt mit meinen Worten, gang mir aus dem Weg, ich gang jetzt ab und vernichte das Volk. Und dann mache ich mit dir etwas Besseres. Gott singt da vor Mose seinen eigenen Zornespsalm. Sein Zornespsalm über das Volk, das sich von ihm abwendet. Gott haltet nicht zurück. Er will sein Volk komplett vernichten. Das Bild von Felsen zerschmettern kommt nicht von nichts. Und was macht der Mose? Der Mose ist so mutig, vor Gott einzustehen, ihm entgegenzustehen in seinem Zorn. Der Mose tritt für das Volk von Gott in den Riss hinein, für das Gott sie nicht vernichtet. So wird die Begebenheit später beschrieben, Psalm 106, Vers 23, wo die Geschichte erzählt wird in diesem Psalm und dann heißt es, wenn ich es da aufgeschlagen habe, da wollte Gott sie vernichten. Wäre nicht Mose gewesen, den er auserwählt hatte. Mose trat für sie in die Bresche oder aber in den Riss, um Gottes Zorn abzuwenden und ihn davon abzuhalten, sie zu vernichten. Also wir finden Gottes Zorn sehr deutlich, sehr eindrücklich in der Bibel. Oder Zorn über die Sünde. Aber nicht nur das, wir finden ja auch das Gegenstück, Gottes gnädiges Erbarmen. Schon in den Psalmen, bei den Propheten und dann erst recht bei Jesus. Im Neuen Testament, wo wir lesen können, Gott ist Liebe. Jesus lehrt uns Feindesliebe und lebt sie vor, indem er für seine Mörder betet und sagt, Vater, vergib ihnen, statt Vater zerschmettern sie, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Also nicht Zorn über das Unrecht, das da gerade passiert, die Kreuzigung von Jesus, das größte mögliche Unrecht. Jesus hebt dem Unrecht die Liebe entgegen. Und unser Gottesbild, da dürfen wir uns immer wieder üben, die ganze Breite von Gott auszuhalten. Wer nur einen zornigen Gott hat, wird kaputt gehen daran. Aber wer nur einen netten Gott hat, wird auch nicht besser enden. Und Gott hält irgendwie die ganze Breite aus und mutet sie uns zu. Und das dürfen wir selber einüben. Weil Gott das alles beinhaltet, darf der Zorn und die Liebe auch Teil von unserem Leben sein. Und mit beidem dürfen wir immer wieder zu Gott kommen. Am Ende gilt, was schon in den Mosebüchern steht und zum Beispiel im Römer 12, Vers 19 zitiert wird. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mein ist die Rache, spricht der Herr. In den Versen rundum, übrigens im Römerbrief, wenn das ein Übungsfeld ist für jemanden, einmal gute Herausforderungen, wie das man kann üben kann, mit Liebe statt Zorn zu reagieren und die Rache eben Gott zu überlassen. Wenn Gott sagt, mein ist die Rache, dann heisst das aber nicht, dass Gott dem, der hässig ist, sagt, so wie jetzt hier im Psalm 69 oder Psalm 137, wo wir reingeschaut haben. Wenn Gott sagt, mein ist die Rache, dann sagt er mit dem Hässigen nicht, jawohl, ich werde rächen, und zwar genau so, wie du dir das gewünscht hast. Sondern viel eher sagt Gott damit, ich werde Recht schaffen. Vertrau mir. Vertrau mir, dass ich es gut mache. Aber Gott macht klar, was das Recht bedeutet. Was das die richtige Antwort auf Unrecht ist. Das ist nicht meine Sache als Mensch, das ist seine Sache. Unsere Sache ist es, Gott zu vertrauen, statt dass wir Selbstjustiz üben und das Heft selber in die Hand nehmen. Gott negiert den Zorn nicht. Gott stellt den Zorn nicht dar als etwas, das nicht so sein soll. Er sagt nicht, geh ins Schämdieckeli mit dem. Der Zorn hat seinen gerechtfertigten Platz. Aber Gott gibt dem Zorn nicht Zügel in die Hand. Gott lässt dem Zorn seinen Platz, aber er überlässt ihm nicht die Kontrolle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. So berechtigend wie Zorn kann sein, darf er nicht die Kontrolle über unser Handeln bekommen. Die Kontrolle hat Gott. Meine ist die Rache. Und für uns heisst das, vertrau mir. Und er macht es gut. Ich finde, das ist ganz wichtig. Der Zorn hat seinen Platz, aber der Zorn hat nicht Führung. Er ist nicht der, der uns leitet. Eine moderne Gefahr bei den Zornespsalmen, eben manchmal schon ein meine Tendenz, ich habe es am Anfang gesagt, ist so wie zu vermenschlichen. Zu sagen wie, ja, das sind jetzt halt Aussagen von diesen Autoren, Psalm 69 von David, das ist halt einfach seine Sicht, wir schieben es den Menschen in die Schuhe und wollen wie Gott reinhalten, Gott fernhalten von diesen drastischen Aussagen, die wir in diesen Zornespsalmen finden. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee. Weil auch Zornespsalmen sind Teil von Gottes Wort. Das heisst aber nicht, dass alles von dem, was wir da drinnen lesen, Gottes ewig gültiger Willen ist. Das gilt ja für alles in der Bibel. Das sind wir uns eigentlich ja bewusst, dass wir müssen auseinanderhalten, in was für eine Situation ist etwas hineingeschrieben. Es gibt konkrete Aussagen für sehr konkrete Situationen und es gibt Texte in der Bibel, die gelten für jeden Augenblick der Weltgeschichte absolut. Zwei, drei Beispiele. Der Rat von Paulus an Timotheus, ein bisschen Wein zu trinken für seinen Magen, ist sehr konkret, gilt nicht für Menschen, für jeden Menschen in jeder Situation. Jemand, der ein Problem hat mit Alkohol, hat Paulus das mit sehr grosser Sicherheit nicht geschrieben. Oder nochmal der Paulus, der schreibt, ja, die einen sollen heiraten, die anderen sollen ledig bleiben. Er sagt, machen es wie ich, aber das können nicht alle. Wieder so eine konkrete Anweisung, absolut nicht, absolut. Demgegenüber, zum Beispiel Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben, für das jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist nicht punktuell, das ist absolut und gilt in jeder Situation. Oder im Alten Testament, 10 Gebote, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nicht morden, das gilt immer. Auf der anderen Seite einmal Anweisungen für die Opfer, für die Speisopfer, für die Schuldopfer, konkrete Regeln, wie man was machen soll. Die sind gebunden an eine Situation, an Tempel. Und wenn es den Tempel nicht mehr gibt, haben die nicht mehr die gleiche Relevanz, wie zu dieser Zeit war. Und genau die gleiche Differenzierung gilt auch in den Psalmen. Nicht alles, was wir in den Psalmen lesen, ist absolute ewige Willensäußerung von Gott. Da müssen wir auch dort, oder dürfen wir auch dort auseinanderhalten, was ist jetzt Gottes Wille. Also dass zum Beispiel, glaube ich, nicht Gott der ist, der sagt, ich werde die Kinder der Babylonier am Felsen zerschmettern. Hilflich finde ich die Gedanken von Dietrich Bonhoeffer zu diesen Psalmen. Der hat nämlich viel mehr Unrecht erlebt als ich, der hat viel mehr Grund zum Zorn. Darum kann ich dort viel besser mit ihm mitgehen. 1941 hat er ein Büchlein geschrieben zu den Psalmen, das ist noch bevor er ins Gefängnis kam. Das war das Letzte, das er öffentlich hat herausgeben durfte, bevor er Schreibverbot hat erteilt bekommen. Zu dieser Zeit war er aber schon lange im offenen Konflikt mit dem Nationalsozialismus im Kirchenkampf, also kirchenintern, wo es um die rechte Deutung des Christentums geht, aber auch im versteckten Kampf durch seinen Einsatz im Widerstand, der dort schon lange gelaufen ist. Der Bonhoeffer schreibt über die Psalmen, hier, also bei den Zorn- und Lachepsalmen, hier scheinen alle Versuche mitzubeten zum Scheitern verurteilt. Psalmen sind ja Gebet, wo wir sollen mitbeten, eben unser Gebetsbuch. Aber hier bei den Lachepsalmen fällt das nicht nur mir, auch ihm fällt das schwer. Und er nimmt dann die Frage auf, ja, ist echt das, was wir da in diesem Psalm lesen, das ist zum Teil auch gesagt worden von gewissen Theologen, ja, das ist wie so eine religiöse Vorstufe gegenüber dem Neuen Testament, aber jetzt haben wir einen besseren Glauben als das, was die Psalmisten gemeint haben, eben so Stichwort Findesliebe, und wir können das Alte als veraltet zurücklassen. Für Bonhoeffer ist das eine rhetorische Frage, wo er klar sagt, nein, das ist nicht so, das ist nicht einfach eine Vorstufe, die wir zurücklassen können, sondern das ist unsere Bibel, unser Wort Gottes, das wir haben, das Ganze so zählt, wie er stehen wir zu der Einheit der ganzen Bibel. Aber wie können wir mit diesen Psalmen mitbeten? Für Bonhoeffer und auch für viele andere sind alle Psalmen als erstes Mal Gebet von Jesus Christus. Also nicht nur dadurch, dass Jesus in seinem irdischen Leben Psalmen gebetet hat, sondern auch in dem, dass er sie den Psalmisten eingegeben hat. Also Jesus Christus betet durch David zum Beispiel im Psalm 69 oder die anderen Psalmen. Es sind seine Gebete, die er den Menschen schenkt, schon lange bevor es Weihnachten geworden ist und Jesus selber als Mensch auf die Welt gekommen ist. Aber wenn wir die Psalmen als Gebet von Jesus anschauen, was könnte das jetzt heissen für Zorn- und Rache-Psalmen? Der Bonhoeffer schreibt dazu: Das Gebet um die Rache Gottes ist das Gebet um die Vollstreckung seiner Gerechtigkeit im Gericht über die Sünde. Dieses Gericht muss ergehen, wenn es auch trifft. Ich selbst gehöre mit meiner Schuld mit unter dieses Gericht. Und ein bisschen später: Gottes Rache traf nicht die Sünder, sondern den einzig Sündlosen, der an der Sünderstelle getreten ist, den Sohn Gottes. Jesus Christus trug die Rache Gottes, um deren Vollstreckung der Psalm betet. Also Jesus ist der, der das Gericht, der Zorn Gottes trägt, und gleichzeitig betet er für die, die ihm Unrecht antun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wenn wir die Psalmen als Gebet von Jesus Christus anschauen, dann gibt sich wie das folgende Bild aus. Jesus ist einerseits der, wo der Psalmisten die Gebete schon eingegeben hat. Im Wissen, also wenn David die Worte eingegeben hat, lang vor, bevor er auf die Welt kam, im Wissen, dass er selber der wird sein, der diesen Zorn wird tragen. Bis hin zum bittersten Höhepunkt. Wenn ich gesagt habe, Höhepunkt im Psalm 69, der Ort, wo mir beim Beten von diesem Psalm den Atem stockt, wo ich denke, das darf, das will ich gar nicht so beten. Die Verse 28 und 29, wo es geheißen hat, füge ihrer Schuld neue Schuld hinzu und lass sie nicht teilhaben an deinem Heil. Ihre Namen sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, damit sie nicht darin stehen, zusammen mit denen, die nach deinem Willen leben. Also das, was ich denke, das wünsche ich keinem Mensch. Das wollte ich nicht beten. Genau das hat Jesus dem David eingegeben, um den Psalm zu schreiben. Und genau das hat Jesus auf sich genommen. Seiner Unschuld ist Schuld hinzugefügt worden. Sein Leben ist ausgelöscht worden. Und das Kreuz ist mehr als nur Tod. Jesus ist in diesem Moment, für diesen Moment, wie ausgelöscht worden aus dem Buch vom Leben. Er hat in diesem Moment Gottverlassenheit erlebt. Wenn er am Kreuz läuft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind nicht auch irgendwelche Worte, sondern das ist der tiefste Punkt, wo er kann heransinken kann, um als Gott von Gott verlassen werden. Das ist mehr als ein gestorbener Körper, was da am Kreuz passiert. Absolute Trennung von Gott, das absolute Grauen. Die Hölle. Die Hölle ist der Zustand, der am weitesten entfernt ist von Gott. Am weitesten entfernt von dem, wo wir Menschen geschaffen sind. Für. Wir Menschen sind gemacht worden, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und die Hölle ist der Zustand, der am weitesten entfernt ist davon. Und Jesus hat genau das auf sich genommen. Und ich glaube, genau dem hat er sich gefürchtet in Gethsemane. Wir überlesen das so schnell, aber das ist die bitterste Dunkelheit. Für Jesus und für uns alle. Und Jesus hat die auf sich genommen, für das wir nicht müssen. Jedes Mal, wenn jemand Psalm 69 hat betet, der David selber, und dann, wenn sie es im Tempel haben gesungen und betet, und dann hat ja Jesus das gehört und hat gewusst, das erwartet mich. Und wenn wir heute Psalm 69 beten, dann dürfen wir wissen, das hat Jesus für uns und für unsere Feinde auf sich genommen. Dass Jesus das auf sich genommen hat, das ist nicht ein Automatismus. Er zwingt das ja niemandem auf. Aber Jesus bietet es allen an. Jesus ist in Riss hineingestanden vor Gottes Zorn. So wie der Mose beim goldenen Kalb. Wer zu Jesus kommt, muss nicht ins Gericht. Weil er das Gericht auf sich genommen hat. Wer sich aber für einen Weg ohne Gott entscheidet, wird den natürlichen Lauf der Welt erleben. Ohne Gott geht es in die Gottlosigkeit. Der dunkelste Ort, eben die Hölle, sagen wir. Wenn Gott sagt, dass er Recht schaffen wird, dass er klächen wird, dann glaube ich, es geht um genau das. Die Konsequenz von unserer Schuld ist, dass wir uns von Gott entfernen. Und das ist schon die schlimmste Strafe. Je weiter weg von Gott, desto schlimmer das Leid. Die Hölle ist nicht ein Ort, wo gequält und gemartert wird. Sie ist der Ort, wo von Gott getrennt ist. Und Gottes Ferne ist schlimmer als jede Strafe. Der Weg der Menschen seit dem Sündenfall ist genau der. Immer weiter weg von Gott. Die Menschheit degeneriert und verkümmert. Aber Jesus hat den Wendepunkt gebracht und den Weg zurück zu Gott möglich gemacht. Mitten in seine Gegenwart. An dem Ort, wo wir ursprünglich dafür geschaffen wurden. Der Ort, wo es einfach nur gut ist. Wo Shalom, wo Friede, Ganzheit, Heil herrscht. Jesus ist in Riss hineingestanden für uns, dass wir Leben können haben und es im Überfluss können haben. Und wenn du jetzt merkst, hey, das brauche ich, dann rufe ich dir zu, komm zu Jesus und lebe. Weil Jesus will auch dich aus der Finsternis ins Licht führen. Vertraue ihm dein Leben an. Zum Schluss noch mal ganz kurz noch zu den Zornespsalmen zurück. Als betende Christen, die Unrecht erleben, da kann es Situationen geben, wo du mit gutem Recht die Zornes- und Rachepsalmen mitbettest. Aber früher oder später darfst du schon zur Erkenntnis kommen, Jesus Christus hat auch das Unrecht, das mein Find begangen hat, auf sich genommen. Er bietet auch deinem Find, das du jetzt gerade noch verwünschst, Vergebung und grenzenlose Gnade. Und so hoffe ich, dass wir immer wieder durchdringen dürfen. Durch Zornespsalmen durch. Eben, wir müssen nicht in Schämme decken mit dem, aber wir dürfen durch Zorn durch. Dass wir durchkommen und auch unsere Finden in die liebende Gegenwart von Gott hineinbeten. Weil ich glaube mit vollem Herzen, den Weg ohne Gott in die Finsternis, den wünschen wir niemandem. Ich bete jetzt, und dann singen wir miteinander. Jesus, danke. Danke, dass du Recht schaffst. Auf so eine unglaubliche Art. Danke, dass du alles Unrecht auf dich genommen hast. Dass du alle Zorn bleibst. Dass du für uns in Riss gestanden bist, so wie der Mose am Berg Sinai sich vor Gott gestellt hat. Danke, dass du dich vor Gott gestellt hast, für mich, für uns Menschen. Und du siehst ja jeden und jede, der auf dem Weg ist in die Finsternis, Jesus. Ruf du ins Licht. Ruf du zu dir, dass wir nicht den Weg ohne Gott müssen gehen, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen nicht den Weg ohne Gott müssen gehen. Sondern den Weg zu dir dürfen finden und dich dürfen ehren. Amen.